Ich habe schon alles mitgemacht. Kohlenhydrate, ja, Kohlenhydrate, nein. Zuckerfreie Ernährung, wie auch immer. Menschen mit Migräne in großen Gruppen sind ja nicht blöd. Das heißt, wenn ein bestimmter Ernährungsstil gut wäre, das hätte sich rumgesprochen. Es ist so, wenn ich vor was Angst habe, kann ich ja durch die Angst nicht kontrollieren, ob es kommt oder nicht. Und genau das ist das auch bei Migräne. Ich muss aufhören, Angst zu haben vor Kontrollverlust, aber ich muss alles dafür tun, dass es nicht so viel Raum nimmt.
Unser neuer Podcast. Essen im Ohr.
Schwarze Punkte vor den Augen, taube Arme, kribbelnde Beine, Übelkeit, Lähmungserscheinungen. Ja, das sind alles Facetten von einer Migräneattacke, oder das kann es zumindest sein, denn Migräne ist viel mehr als nur irgendein Drücken hinter der Stirn, und Kopfschmerzen sind auch auf jeden Fall mehr als einfach nur der Wetterumschwung gerade draußen. Ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Folge Essen im Ohr. Ich bin Mona Belinski und ich freue mich heute auf eine spannende Folge wieder mit einem spannenden Gespräch, einer Gästin, die heute da ist, die sich sehr gut auskennt mit dieser Krankheit, die viele auch als die unsichtbare Krankheit bezeichnen. Migräne und Kopfschmerzen, das ist eine Krankheit, die ist mitten in unserer Gesellschaft und trotzdem redet man nicht genug darüber, das sagen zumindest viele Betroffene. Wir reden heute darüber und das mit einer Expertin, die besser nicht sein könnte, würde ich sagen, unter anderem Mitglied und Regionalbeauftragte der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft, Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Schmerztherapie und Mitglied der Internationalen Kopfschmerzgesellschaft. Vor allem ist sie aber auch Fachärztin für Neurologie, Schmerztherapeutin und Psychotherapeutin mit eigener Praxis hier bei uns in Essen. Herzlich willkommen, Dr. Astrid Gendola.
Frau Belinski, ich freue mich, dass ich hier bin. Vielen Dank.
Ich weiß, dass Sie seit über 30 Jahren, seit 1992, sich für Menschen mit Migräne einsetzen und ja, für die Menschen arbeiten. Und ja, seit über 30 Jahren, das ist ganz schön lange, auch recht früh dann angefangen. Da habe ich mich erstmal direkt gefragt, sind Sie selbst Betroffene oder woher kam das Interesse daran?
Ja, also das Interesse kam eigentlich so ein bisschen unfreiwillig, weil ich relativ früh in meiner Karriere schwanger geworden bin und dann letztendlich ja gar nicht mehr sowas machen konnte wie Intensivmedizin oder auf Stationen arbeiten. Und dann habe ich mich für die Kopfschmerzambulanz gemeldet sozusagen. Damals war das noch eine sehr, sehr kleine Ambulanz. Ich selber habe gar nicht gewusst, dass ich Migräne habe, weil ich habe immer gedacht, ich habe aggressive Durchbrüche, kriege deshalb Kopfschmerzen. Ich erinnere auch noch, dass unser Hausarzt damals in der Stadt, wo ich aufgewachsen bin, in Witten gesagt hat, ach, das hat meine Frau auch, nimm mal das, da kann man eh nichts machen. Ich hatte also jeden Zugang zu Medizin. Ich habe es ja auch studiert. Ich habe jeden Zugang auch zu Informationen bekommen, aber wusste im Klartext gar nicht, was das ist. Und ich habe auch ehrlich gesagt noch 2 Jahre in der Uniklinik gearbeitet, bis jemand mal gesagt hat, hör mal, du hast Migräne. Mhm. Und das war eigentlich gar nicht meine Diagnose, obwohl ich jeden Zugang dazu hätte haben können.
Und ja, wie spannend und facettenreich diese Krankheit ist, das hören wir heute auch immer wieder, weil viele Hörerinnen und Hörer uns Fragen und Geschichten erzählt haben von sich und ihren Leidensgeschichten, auch mit konkreten Fragen an Sie. Da hören wir später mal rein, aber vor allem würde ich erstmal mit einer Geschichte anfangen, und zwar von Ela. Sie leidet seit dem 6. Lebensjahr an Migräne und ich glaube, ihr Leidensweg, der fasst ganz gut zusammen, warum das so wichtig ist, da auch mehr drüber zu sprechen.
Ich war beim Neurologen, dann habe ich unter anderem Akupunktur versucht, ich habe Homöopathie gemacht, habe mich einer Botox-Behandlung unterzogen, dann habe ich eine Cortison-Entgiftung bereits gemacht, Entspannungsübung nach Jakobsen, ich habe Yoga gemacht, Spritzentherapie. Ich gehe natürlich immer positiv an alles ran, aber es ist sehr schwierig. Vor allem, wenn man von 30 oder 31 Tagen im Monat über die Hälfte eben Kopfschmerztage hat oder Migränetage hat.
Ja, ich glaube, das ist ja schon ein Extremfall, ne, aber auch trotzdem kein Ausnahmefall, sondern ja, Sie nicken schon die ganze Zeit. Das ist wahrscheinlich was Sie oft hören.
Ja, also ich finde, Ela hat eine ganz passende Geschichte zu der Diagnose chronische Migräne. Das sind nämlich Menschen, die mindestens 8 Migräneattacken und 15 Kopfschmerztage haben. Und Ela hat auch sehr, sehr gut zusammengefasst, was man da alles so probiert. Es gibt Dinge, die Ärzte anbieten, es gibt Dinge, die man dann selber macht. Ich glaube, Ela hat schon festgestellt, dass wenn Entspannungsverfahren so super helfen würden bei ihr, ging es ihr ja schon besser, weil ich denke, sie hat das wirklich alles auch immer getan, was die Ärzte ihr gesagt haben. Und ich finde, das Wichtigste ist, mit Ela auch zu besprechen, dass man da wegrennen muss, wo jemand sagt, ich heile sie. Aber dass natürlich in der Kombination der Behandlung wirklich noch ganz viel Potenzial liegen würde. Ich glaube, das Problem, was Ela hat, ist, ich weiß ja nicht, wie alt Ela ist, aber dass vielleicht die Familie gar nicht so sieht, wie schlecht es ihr geht, Weil man sieht ja, das haben Sie ja im Intro so gesagt, man sieht ja Migräne nicht, man sieht es ja den Leuten nicht an. Und man hat ja auch keinen Beweis für die Erkrankung.
Und das ist eben auch das Tückische, da werden wir später auf jeden Fall auch noch drüber reden, weil das eben nicht nur eine physische Erkrankung ist, sondern eben auch eine Erkrankung, die viel psychischen Druck mit sich bringen kann.
Ja, ich finde, das haben Sie ganz gut schon so gesagt, dieses Psychophysische, weil es betrifft ja immer beides.
Ja.
Es wäre auch komisch, wenn man sich... Also wenn Ela sich nicht verändern würde auch, also wenn Ela nicht denken würde, ich habe mir mein Leben anders vorgestellt. Sie hat das seit 6 Jahren, wahrscheinlich am Anfang noch nicht so viel, aber ich schätze mal, spätestens nach der Pubertät ist es dann mehr geworden. Und man hat ja schon andere Pläne fürs Leben.
Ja, das kann ganz schön reingrätschen. Da hören wir nachher auch nochmal eine andere Geschichte von einem Hörer, wie das im Leben einfach auch einschneiden kann und vor allem ein Leben als Familie und als Mutter, wie das das beeinflussen kann. Vorher bleiben wir aber mal kurz bei unserem festen Ablauf, damit wir, bevor wir unsere ganzen Hörerinnen und Hörer kennenlernen, auch nochmal kurz Sie kennenlernen. Deswegen haben wir in unserem Podcast immer den akustischen Steckbrief. Da füllen Sie einfach die Zeilen aus, die ich Ihnen vorgebe. Vollständiger Name.
Astrid Gendola.
Wann und wo geboren?
Ich bin am 28.06.1966 in Bonn geboren.
Und wo aufgewachsen?
Ich bin in Witten groß geworden.
Also hier ganz auch in die Nähe, in der Nähe. Und wann nach Essen gekommen?
Ach, ich habe dann in Würzburg studiert, bin dann 1992 nach Essen gezogen, um da meine Stelle in der Klinik für Neurologie aufzunehmen.
Ihr größtes Hobby?
Ich lese ganz gerne.
Nur Fachliteratur oder auch Romane?
Gar nicht. Also am liebsten lese ich Romane und das Glück, was ich habe, ist, ich bin mit einem Buchhändler verheiratet, dass ich auch immer die ganzen Neuerscheinungen ziemlich schnell nach Hause kriege.
Praktisch.
Mhm. Das ist toll.
Ihr Lieblingsort in Essen?
Mein Lieblingsort in Essen ist ganz klar der Baldener See, Regattabänke, da abends sitzen, wenn ich Fahrrad gefahren bin, und mir die Leute da angucken, die da auch Pause machen, das finde ich traumhaft.
Und dabei lesen?
Nee, da ruhe ich mich meistens aus.
Ihre größte Stärke?
Ich mag Menschen und ich glaube, ich habe ein ganz gutes Gespür dafür, wann ich mich um jemanden kümmern muss.
Ihr größtes Laster im Gegenzug?
Das haben Sie gerade schon gesehen, Gummibärchen und Weingummi Haribos.
Drumherum gelaufen.
Ich muss drumherum laufen im Moment.
Laut oder leise?
Leise auf jeden Fall, ich habe ja selber Migräne.
Tag oder Nacht?
Tag. Ich gehe früh schlafen und werde früh wach.
Tee oder Kaffee?
Immer Kaffee.
Steht auch vor Ihnen.
Genau.
Liebe Kaffee. Schnell oder langsam?
Ich bin langsam.
Draußen oder drinnen?
Ich bin auf jeden Fall lieber draußen.
NRW oder Bayern?
Auf jeden Fall, völlig klar NRW. Aus ganz, ganz vielen Gründen.
Ja, einer der Gründe, warum ich das gefragt habe, ist, Sie haben das gerade schon gesagt, Ihr Medizinstudium in Würzburg, weil wenn wir mal ganz kurz auf Ihren Lebenslauf gucken, der ist auch ziemlich facettenreich, kurzzeitig, glaube ich, in Indien und der Schweiz gelebt, wenn ich mich nicht täusche.
Ich wollte so gerne... Medizin machen in Ländern, wo Medizin nicht gut klappt. Und damals gab es in Würzburg das Deutsche Aussätzigenhilfswerk, die haben solche Projekte unterstützt. Da war ich ein Jahr in Indien und habe dann aber festgestellt, dass Inder super gut ausgebildet sind und eigentlich mich als Deutsche gar nicht brauchen. Und dann habe ich die Stelle in Essen bekommen, hier im Uniklinik in der Neurologie. Und das war damals ein Glückstreffer, muss man sagen, weil es so wenig Stellen gab.
Und dann dort gearbeitet und am Ende dann doch noch eine Zusatzqualifikation für Psychotherapie.
Ja, ich habe das als wichtig empfunden, weil ich ja ganz, ganz früh schon mit Schmerz- und Kopfschmerzpatienten gearbeitet habe, dass ich selber auch ganz viel über mich lerne. Und es gibt so Begriffe Gegenübertragung. Das heißt, ich fühle mich mit gewissen Menschen traurig, müde, wie auch immer. Und ich musste diese Begriffe lernen und auch mich da im Prinzip coachen lassen, um damit gut zurechtzukommen, dass das ja nur die Gefühle sind von chronisch kranken Patienten. Mhm. Und dass ich dann eben auch guten Schutz habe und eben auch gut weiterarbeiten kann im Umgang mit so richtig, richtig schwer erkrankten Menschen.
Das wollte ich nämlich gerade fragen. Jetzt haben Sie schon selber so erklärt, warum dieses Zusammenspiel so wichtig ist. Aber bestimmt eben einfach, weil bei dieser Migräneerkrankung auch so ein hoher psychischer Druck auf den Patienten liegt, die dann zu Ihnen
kommen.
Genau,
das ist ja ein hoher Leidensdruck und eine hohe Betroffenheit. Und die muss ich schon spüren, aber die muss ich eben auch im Behandlungszimmer dann wieder lassen.
Deswegen eine wichtige Kombination. Schauen wir, auch wenn das interessant ist, weg von Ihrem Lebenslauf und auf die Krankheit, der Sie Ihr Leben so gewidmet haben. Migräne und Kopfschmerzen. Ich weiß auch aus eigener Erfahrung, weil ich auch Migränepatientin bin, dass das oft tatsächlich nicht so gut auseinanderzuhalten ist für außenstehende Personen. Wie kann man das leicht erklären?
Das ist ja auch für einen selber manchmal gar nicht so klar. Wird das jetzt ein Kopfschmerz, der alleine wieder weggeht, wenn ich genug trinke oder Kaffee trinke und mich ein bisschen ausruhe? Oder kommt eine volle Migräneattacke durch. Für Außenstehende ist, glaube ich, eine ganz gute Erklärung, dass man sagt, bei Migräne, da muss ich alles das, was ich vorgehabt habe heute, wirklich entweder mit einem reduzierten Programm machen oder ich muss es stoppen, weil ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich kann meinen Kopf nicht mehr bewegen. Bewegung verschlechtert den Kopfschmerz. Ich bin lichtempfindlich. Also für Migräne ist das hier, wenn ich das mal sagen darf, ein kleiner Horror, weil hier wirklich viel Licht ist. Lärm, wir haben gerade so ein bisschen Baulärm gehört beim Reingehen, ist der Teufel für Migränepatienten. Also alles das, was den Alltag so hart macht für Migränepatienten, können ja Leute, die keine Migräne haben, gar nicht verstehen.
Die Sinne sind einfach viel, viel stärker belastet. Ne?
Das kann man aber auch ganz gut nutzen. Also gerade wenn ich so Kinder und Jugendliche in der Sprechstunde habe, würde ich immer sagen, guck mal, dein Gehirn kann ja Dinge, die andere Gehirne nicht können. Du bist auf der einen Seite wahnsinnig lärmempfindlich, lichtempfindlich, wie auch immer. Aber auf der anderen Seite kriegst du Sachen ja viel eher mit. Weil die gute Seite von Migräne ist ja, man ist aufmerksam, man kann gut Gefühle bei anderen Leuten entdecken und, und.
Das ist eine Seite. Aber Migräne hat eben auch ganz viele negative Seiten, die sie mit sich bringt. Ich habe das am Anfang schon mal kurz gesagt, was alles Symptome sein können, die Migräne, auch Migräne mit Aura und alles mit sich bringt. Was habe ich auf der Liste vielleicht noch vergessen?
Ach, Sie haben eigentlich gar nichts vergessen. Also 10% aller Menschen haben so eine klassische Migräne. Das ist das, was wir schon gesagt haben, Kopfschmerzen, die sich durch Bewegung verschlechtern. Und die Klassifikation fordert dann Übelkeit und oder Erbrechen, Licht und oder Lärm oder Geruchsempfindlichkeit. Und 10% von diesen Menschen haben eine Aura. Und das haben Sie im Intro schon super gesagt. Das können sein Sehstörungen, die also dazu führen, dass ich vielleicht nur ein Viertel von Ihnen sehen würde. Das kann sein Kribbeln im Gesicht, in der Hand. Das kann sein Sprachstörungen. Man kann sich nicht mehr ausdrücken. Das kann sein Schwindel. Alles das, und das ist die gute Botschaft, heilt folgenlos wieder ab. Das heißt, es hinterlässt nie Schäden im Gehirn, kann aber den Alltag massiv unterbrechen.
Und kann auch Tage andauern und auch nachwehen. Das habe ich mich gefragt, weil wir aufgerufen haben, Hörerinnen und Hörer, schickt uns eure Geschichten, eure Fragen. Und es haben sich überwiegend fast nur Frauen gemeldet.
Ich glaube, das ist kein Zufall. Da gibt es ja ganz, ganz viele Gründe für. Das erste ist der rein epidemiologische. Vor der Pubertät haben Mädchen und Jungen ungefähr gleich häufig Migräne. Nach der Pubertät 2 bis 3 zu 1 zu Ungunsten der Frauen. Also Männer sind weniger häufig betroffen. Männer wissen aber häufig gar nicht, dass sie Migräne haben, weil ich ungefähr einmal die Woche jemanden sehe, der dann geschickt wird von, meistens muss man ehrlich gesagt sein, seiner Frau, mit der Frage, ist das eine Migräne, ja oder nein? Das sind Menschen, die haben am Wochenende Übelkeit, Schwindel, Erbrechen, ein bisschen Kopfschmerzen und denken, das liegt einfach daran, dass sie am Abend länger wach geblieben sind. Also es gibt, glaube ich, eine hohe Dunkelziffer bei Migräne.
Also es ist nicht so, dass das überwiegend Frauen betrifft. Also die Zahl ist etwas höher, aber
die Zahl ist höher, aber ich glaube, die Dunkelziffer bei Männern, und dafür würde ich so einen Podcast auch noch nutzen, super gerne nutzen, dass man eben auf seine Symptome achtet.
Das heißt, dass man ganz genau spürt und guckt, wann taucht was auf.
Genau, und dass man idealerweise ein Kopfschmerztagebuch anlegt und da notiert, wann man Kopfschmerzen hat, ob es auslösende Situationen gab, meistens ja veränderter Wach-Schlaf-Rhythmus, Hormone, bestimmte Nahrungsmittel, und dann, wenn das mehrfach im Monat auftritt, einen Hausarzt aufsucht.
Ich würde gerne noch einmal kurz bei der Geschlechterverteilung bleiben. Da haben wir nämlich eine Frage von einer Hörerin, die auch Migränepatientin ist, Nina aus Burg-Altendorf. Und sie hat eine ganz konkrete Frage im Zusammenhang mit der Pille.
Hallo, hier ist Nina. Ich bin 32 Jahre alt und habe mittlerweile seit mindestens 15 Jahren Probleme mit Migräne ohne Aura. Mich würde interessieren, mir wurde damals von meinem Frauenarzt die Pille im Langzeitzyklus empfohlen, also dass ich weniger Pausen mache. Dadurch wurden in den ersten Jahren meine Migräneanfälle auch weniger. Es hat ganz gut geholfen. Allerdings habe ich das Gefühl, in den letzten Jahren hat sich das wieder deutlich verschlimmert. Jetzt würde ich gerne wissen, kann sich da im Laufe der Jahre was verändern? Kann das mit der Pille zu tun haben? Macht es Sinn, die abzusetzen? Ich habe jetzt von vielen Leuten gehört, dass es danach auch besser wurde. Mich würde da einfach mal interessieren, ob das eine Option ist und ob es überhaupt sein kann, dass die Pille damit in Verbindung steht. Danke.
Da hat Nina einen super Punkt aufgeworfen, Migräne und Hormone und Migräne und Pille. Und man kann Ninas Fragen oder Komplex gar nicht allgemein beantworten, weil Migräne verläuft und gerade hormonell gebundene Migräne intraindividuell mit jeder Frau unterschiedlich. Generell kann man sagen, Migräne ohne Aura, was Nina ja hat, ist kein Grund, keine Pille zu nehmen. Und eine Pille hat häufig, gerade für junge Frauen, natürlich auch super Effekte, dass man weniger menstruelle Beschwerden hat, die Stimmung stabilisiert, die Haut wird besser. Das ist alles, und es ist eine super Verhütung, muss man ganz klar sagen. Die Dauergabe von hormoneller Antikonzeption, also von der Pille, ist auch nicht problematisch für den Körper. Und wenn man damit Migräneattacken, die mit der Menstruation auftreten, vermeiden kann, super. Ich glaube aber, dass das gar nicht Ninas Haupttrigger ist, der Abfall von Hormonen, sondern dass sie vielleicht aus anderen Gründen jetzt mehr Migräne hat. Das heißt, ich würde, wenn es keinen Grund gibt, die Pille abzusetzen, die Pille einfach weiternehmen und gucken, ob man über eine Prophylaxe oder eine verbesserte Akutbehandlung ein bisschen mehr Kontrolle über die Erkrankung kriegt. Und natürlich, das hat Nina auch gesagt, bei manchen wird es besser, wenn man die Pille absetzt. Aber das muss man probieren und abwägen. Und wie gesagt, die Pille ist ein gutes Verhütungsmittel.
Und das heißt, in dem Fall wäre dann zum Beispiel sowas wie ein Migräne-Tagebuch oder ein Kopfschmerz-Tagebuch optimal wahrscheinlich, ja, ne? Um dann zu gucken, was hat sich vielleicht in meinem Leben verändert, genau, und wie, ja, hängt das zusammen. Ne? Dann haben wir eine weitere Frage von einer Hörerin Melanie, die auch betroffen ist von Kopfschmerzen. Und ja, sie hat diese Frage.
Ich werde das immer richtig aus der Bahn und ich muss mir meistens immer 1 bis 2 oder 3 Tage sogar frei nehmen, weil mir dann immer so schwarz vor Augen wird, richtig Übelkeit habe und ja, es fällt bei mir immer so alles karussellmäßig, als wenn ich auf einer wilden Loopingbahn wäre. Und da hilft echt nur eigentlich abdunkeln alles, Wasche mal vor Augen, ja, und irgendwie Schlaf. Ja, keine Ahnung, was da jetzt wirklich gegen hilft. Wäre auf jeden Fall interessant, mal so Tipps kennenzulernen.
Oh Mann, Melanie, da sind Sie ganz schön schwer betroffen. Ich glaube, der wichtigste Tipp ist, gehen Sie zu Ihrem Hausarzt, schildern die Symptome. Oder gehen Sie zum Facharzt, schildern die Symptome. Aber das Wichtigste wäre, Sie brauchen eine gute Akutmedikation. Und das ist im Jahr 2023, sind das Triptane. Das sind so spezifische Medikamente, die auf die Schmerzweiterleitung im Nervensystem bei Menschen helfen, die aber auch dieses Looping-Gefühl adressieren werden. Und ich glaube, das Beste wäre, dass Sie da sowas nehmen, was man sich entweder selber unter die Haut spritzt oder als Nasenspray nimmt, weil das wird dann schneller aufgenommen im Körper, als wenn Sie eine Tablette nehmen, und kann, wenn Sie es früh genug einnehmen, Ihnen so helfen, dass Sie vielleicht Kontrolle über diese Tage zurückkriegen, die Sie sonst im Dunkeln verbringen müssen.
Das heißt, was die Akutmedizin angeht, würden Sie sagen, Sprays oder Sachen, die halt schneller durch die Schleimhäute aufgenommen werden?
Also bei Melanie
werden,
auf jeden Fall. Einfach, weil wir wissen auch, dass bei Migräne werden bestimmte Zellen im Magen so ein bisschen inaktiv und nehmen dann manchmal Tabletten nicht richtig auf. Und die wirken ja sowieso erst im Dünndarm. Und das dauert ein bisschen, bis eine Tablette wirkt. Meistens so 1-2 Stunden. Und Melanie scheint ja jemand zu sein, die so aus der Attacke rauskommen muss, weil die eben dann auch so schwer verläuft. Und da würde ich eher so um den Magen rum behandeln.
Und genau diesen Tipp würden Sie dann wahrscheinlich auch Lena geben, denn genau sie hat dieses Problem mit dem Magen.
Ja, hallo, hier ist Lena aus Essen-Rüttenscheid. Ich habe tatsächlich eine Frage wegen der Migräne. Und zwar habe ich die schon echt lange, also seit 20 Jahren ungefähr. Und ich habe halt am Anfang immer Paracetamol genommen, das hat auch super geholfen. Jetzt seit einiger Zeit hilft es halt gar nicht mehr. Ich glaube, weil der Körper sich einfach dran gewöhnt hat. Jetzt bin ich echt sehr am Schwimmen, was Medikamente angeht, weil so Sachen wie Ibuprofen und Aspirin und auch Novalgensulfon, die gehen bei mir alle auf den Magen, sodass ich halt Übelkeit bekomme, totale Magenschmerzen, auch tagelang davon. Ja, ich frage mich jetzt, was bleibt da übrig an Medikamenten, was gegen meinen Kopfschmerz hilft, gegen diese Migräne hilft und trotzdem nicht meinen Magen kaputt macht. Vielleicht gibt es da ja irgendeinen Tipp.
Ja.
Dankeschön.
Ach, Lena, gibt's auf jeden Fall, weil das Erste ist, der Körper gewöhnt sich eigentlich nicht an Medikation wie jetzt an das Paracetamol, sondern das wirkt generell auch bei Migräne nicht so super. Und alle anderen freiverkäuflichen Schmerzmittel, die Sie auch schon genannt haben, wie Ibuprofen, wie Aspirin, das sind alles Sachen, da muss man mindestens 2 von nehmen in der Migräneattacke. Und idealerweise kombiniert man das wäre mein erster Tipp an Sie, mit einer Medikation, die dem Magen hilft, das Medikament schneller aufzunehmen. Das nennt man MCP, das gibt's als Tropfen oder Tabletten. Oder Domperidon, das gibt's als Tabletten oder Zäpfchen. Und wenn man sagt, nee, das hilft mir eigentlich nicht so gut, dann würde man schon zu diesen spezifischen Medikamenten gehen, das sind Triptane. Und Triptane wirken, indem sie das Engen und Weiten von Blutgefäßen auf dem Gehirn bei Menschen, die haben das nämlich bei Migräne, Kopfschmerzen, und die Ausschüttung von Schmerzbotenstoffen, die bei Migräne ausgeschüttet werden, ganz spezifisch da unterbinden, wo Migräne entsteht. Und das wäre was ich Ihnen auf jeden Fall empfehlen würde. Davon gibt es 3, die man selber in der Apotheke kaufen kann. Ich glaube, ich würde aber zum Arzt gehen und mir diese Nasensprayform oder sogar das, was man unter die Haut spritzt, aufschreiben lassen.
Ich als Migränepatientin würde jetzt sagen, klar, Triptane ist auf jeden Fall ein Thema in meinem Leben, das weiß ich auch schon länger. Woran liegt das, dass Menschen wie Lena zum Beispiel, die dann jetzt seit 20 Jahren vielleicht betroffen sind, dann das dann doch noch keine Rolle in dem Leben spielt?
Also Lena, finde ich, ist ein typisches Beispiel für das, was man auch in großen epidemiologischen Studien sieht, dass nämlich die Versorgung von Patienten mit Migräne total schlecht ist. Und dafür gibt's, also nur 10% aller Betroffenen bekommen überhaupt Triptane. Und das liegt ein bisschen daran, dass A, die Kenntnis über Migräne gering ist, so auf Seiten von Patienten, aber auch auf Seiten von Ärzten. Das Interesse manchmal auch nicht so hoch ist, Migräne zu behandeln. Und das nächste ist ein bisschen auch, dass gerade so die Altersgruppe, in der Sie so sind, zwischen 20 und 40, Sie haben wahrscheinlich gar keinen Hausarzt, sondern Sie gehen zum Gynäkologen wahrscheinlich. Und dann ist es das auch, maximal nochmal zum Augenarzt. Und da adressiert man ja das Thema Migräne gar nicht. Das heißt, es gibt wenig Anlaufstellen für Migräne. Und ich glaube, dass auch ein Grund ist, warum Triptane so wenig verordnet werden, gerade in Deutschland. Auch dass bei der Zulassung dieser Substanzen, da waren die relativ teuer und da hat es neuer Facharzt gemacht und beim Facharzt kriegt man einen schlechten Termin. Das ist ja heute alles nicht mehr so. Sie können über bestimmte Plattformen sich unheimlich schnell Termine bei Fachärzten buchen, weil die nämlich immer freigeschaltet werden, wenn einer absagt. Also dieses Märchen, man kriegt keinen Termin beim Spezialisten, stimmt eigentlich nicht mehr.
Findet Markus nicht, muss ich da jetzt mal sagen, weil genau Markus erzählt uns die Leidensgeschichte von seiner Frau, die ich gerade schon mal angesprochen hat. Und da geht es vor allem darum, dass Termine vor allem bei Fachärzten sehr schwer zu kriegen sind.
Hallo zusammen, ich bin selber nicht betroffen, aber meine Frau ist betroffen. Da wir mit zwei Kleinkindern zusammenleben, kann so eine Migräne schon mal den kompletten Alltag durcheinander werfen. Vor allen Dingen, wenn es Migränen sind, die teilweise 4, 5, 6, 7 Tage lang dauern und jeden Tag Triptane genommen werden, die nicht helfen. Und meine Frau ist privat versichert und war schon bei jedem Arzt. Und schwierig ist es bei den Fachärzten und Kliniken. Also das ist ein großes Problem, selbst als Privatversicherter, da Termine zu bekommen. Und es ist so, dass man teilweise wirklich dann durch die Migräne geht es für meine Frau schon in Richtung Depression, weil sie wirklich komplett lahmgelegt ist. Also da müsste wirklich mehr getan werden, dass auch viele Neurologen wissen nicht mal, wie sie das Thema behandeln sollen. Es wird alles immer so abgetan und behandelt wie jeder andere auch. Nicht so einfach dann.
Also ich finde es erstmal großartig, dass Markus, im Prinzip ist es ja so, Markus ist im Boot mit seiner Frau und kümmert sich und ist eben nicht so wie manche Angehörige so den Blick nicht auf die Migräne werfen. Und man sieht ja an Markus' Frau auch, die, was hat er gesagt, 6 bis 7 Tage Migräne im Monat hat. Wenn man sich mal überlegt, man hat, bevor man Migräne bekommt, immer eine Vorbotenphase. Das hat ein Kollege aus Hamburg bewiesen, der hat nämlich Menschen untersucht, immer um die gleiche Uhrzeit, einen Monat lang, und konnte genau messen, was macht das Gehirn vor der Attacke, in der Attacke und nach der Attacke. Und er konnte sehen, dass es eine Prodromalphase, Vorbotenphase gibt, schon vor der Attacke. Das heißt, Markus' Frau hat, bevor sie Migräne kriegt, schon mal einen Tag, wo sie vielleicht müde ist, reizbar ist, heißhungrig ist, auf jeden Fall nicht so funktioniert wie immer und sich um die Kinder kümmern kann und ihren Alltag so bewältigen kann. Und dann braucht, das wissen alle Leute, die Migräne haben, man braucht immer noch einen Tag, um sich davon zu erholen. Das bedeutet, bei so 7 Tagen ist doch die Hälfte aller Tage eines Monats eigentlich nicht so, wie sie sein könnte. Das bedeutet nur, dass wenn Triptane nicht gut helfen, man genau rauskriegen muss, welches Triptan, welche Darreichungsform, gibt es vielleicht die Möglichkeit umzustellen. Kann man es verbessern mit einer Substanz, dass das Triptan schneller aufgenommen wird? Was ist überhaupt Wirksamkeit? Man müsste mit Markus' Frau auch besprechen, wenn der Kopfschmerz nochmal wiederkommt nach 10, 12 Stunden, ist es ja nicht so, dass das Medikament nicht hilft, sondern sie müssten einfach nochmal nachdosieren. Bei Triptanen sagt man 22 Stunden, 3 Tage hintereinander, idealerweise unter 10 pro Monat ist so die Bande, in der man das empfiehlt. Und wenn das nicht funktioniert, dann würde man sagen, Mensch, es gibt jetzt neue Substanzen, die wirken auf so einen bestimmten Rezeptor, auf 1F-Rezeptoren, relativ neu im Handel. Die wirken auch bei Patienten, die nicht auf Triptane ansprechen. Es werden Stoffe in den deutschen Markt kommen, das sind die sogenannten Gepante, das sind so kleine Stoffe, kleine Moleküle, die sind extra dafür entwickelt, für Leute, die nicht auf Triptane ansprechen. Und was mir an der Stelle total wichtig ist, ich glaube, man sollte nicht darauf abheben, wie jemand krankenversichert ist, sondern man sollte sich um Behandlung bemühen. Und Behandlung, Termine kriegt man heute, das kann ich nur mal wiederholen, sehr gut über solche Internetanbieter wie Samedi, wie Doktolib, wie auch immer, kriegt man rasch Termine. Aber dass man mal warten muss auf einen Termin für 3-4 Wochen, ist, glaube ich, völlig normal, ist in jedem Land von Europa so. Und ich finde diese Klassifizierung in gesetzlich und privat immer ein bisschen schwierig, weil die Behandlungsebene spielt zumindest beim Schmerz überhaupt keine Rolle.
Stichwort Behandlungsebene. Sie haben gerade schon von der Vorbotenphase gesprochen und es gibt ja auch die Phase davor, wo alles gut ist. Und in der Phase kann man ja auch schon einiges tun als Migränepatient oder Migränepatientin. Das heißt, da gibt es auch schon Dinge, auf die man achten kann. Was ist das zum Beispiel?
Also was total wichtig ist, Sie können sich ungefähr so vorstellen, bei Migräne, wenn Sie sich mal so einen Kessel vorstellen und Sie haben in dem Kessel unten Flüssigkeit drin, so Wasser, was auch immer. Und das ist so die Grundspannung. Und dann kommen bestimmte Dinge drauf. Hormone, Wetter, belastende Lebenssituationen und so weiter und so weiter. Und in einer bestimmten Konstellation kommt es dann dazu, dass dieser Kessel überschwappt und die Migräneattacke entsteht. Und wenn man sich bemüht, die Grundspannung zu erniedrigen, also den Grundspiegel niedrig hält, dann können noch so viele Auslöser kommen. Ich krieg's vielleicht gar nicht so häufig. Und das bedeutet, dass man Menschen mit Migräne immer rät, es ist super, wenn sie regelmäßig Sport machen. Ich hatte aber neulich die eigentlich dann im Nachhinein witzige Begegnung, weil ich jemand gesagt habe, was machen Sie denn als Sport? Da guckt er so über den Schreibtisch und sagt, Sie sehen auch nicht so sportlich aus, machen Sie irgendwas? Also schon hatten wir so ein bisschen
Frage gegen Frage.
Hatten wir ein bisschen so eine stressige Situation. Ganz kurz mal, also Sport, 3-mal die Woche, 1/2 Stunde Ausdauersport hat sich super bewährt für Migräne. Entspannungsverfahren, progressive Muskelrelaxation nach Jakobs und autogenes Training sind super Methoden, kriegt man mittlerweile ja über YouTube, kann man sich das selber beibringen. Was ich im praktischen Alltag am besten finde, ist einfach mal 10 Minuten nichts tun. Ich habe Sie hier so ein bisschen beobachtet gerade und Sie sind ja ein super aktiver Mensch. Und wenn man Ihnen sagen würde, setzen Sie sich mal 10 Minuten hin, denken nichts, machen nichts, das wäre schon eine krasse Übung für Sie wahrscheinlich, aber es würde vielleicht den Grundspiegel so ein bisschen senken. Dann ist immer wichtig, dass man guckt, Wach-Schlaf-Rhythmus, dass man zwar nicht so schrecklich lebt, dass man immer zur selben Zeit ins Bett geht, sondern dass man es auch mal krachen lässt sozusagen. Aber einigermaßen ausgeglichener Wach-Schlaf-Rhythmus ist wichtig und dann ist das Thema Ernährung für viele Patienten auch wichtig. Und über Jahre haben Patienten so verschiedene Sachen durchprobiert. Und Sie haben ja gerade gesagt, ich arbeite schon so lange. Ich habe schon alles mitgemacht. Kohlenhydrate, ja, Kohlenhydrate, nein. Ketogene Ernährung, ja oder nein. Zuckerfreie Ernährung, wie auch immer. Und wenn man es mal zusammenfasst, Menschen mit Migräne in großen Gruppen sind ja nicht blöd. Das heißt, wenn ein bestimmter Ernährungsstil gut wäre, das hätte sich rumgesprochen. So. Und da gibt es jetzt ein neues Konzept, das nämlich durch eine kontinuierliche Blutzuckermessung, die über 14 Tage geht, wo man immer so aufschreibt, was man gegessen hat. Und ich kann Ihnen sagen, das ist ein bisschen stressig, weil man sieht erstmal, wie viele Haribos man so pro Tag dann doch vernichtet. Diese Daten werden dann aufgenommen, werden einem zurückgespielt mit einem persönlichen Ernährungsplan. Und das ist meines Erachtens eigentlich the way to go, dass man etwas mehr individualisiert bei Therapien. Und das finde ich auch für nicht medikamentöse Therapien generell gut. Wenn jemand sagt, ich hasse Sport, dann wird man auch sagen, dann lassen Sie es. Und wenn jemand sich überhaupt nicht entspannen kann, dann will man ihn ja auch nicht quälen.
Ja, also gibt es quasi einfach nur den Tipp, individuell beobachten, genau. Weil ich kenne das auch, dass vor Jahren habe ich gehört, Rotwein ist der Trigger schlechthin, dann Schokolade und dunkle Schokolade, Vollmilch nicht und so weiter. Also das ist einfach nicht generell zu sagen.
Und das macht Leute ja auch total irre, wenn man das so liest, wenn man dann ja alles vermeidet und da wird man ja völlig verrückt bei.
Ja, total. Auf den Punkt Sport würde ich gerne kurz aufspringen, weil wir haben eine Frage von Luisa bekommen und sie fragt, was kann ich denn gegen Migräne tun, die durch Ausdauersport ausgelöst wird bei ihr?
Oh, das ist natürlich eine schwierige Frage, haben wir mehrfach in der Sprechstunde immer. Ehrlich gesagt, keinen Ausdauersport machen. Und dann vor allen Dingen, wenn man Ausdauersport macht, das langsam steigern. Und nicht mit, weiß ich nicht, wie viel Kilometern pro Stunde rasen, sondern vielleicht walken oder vielleicht, also auf jeden Fall nichts machen, was ihren Kopf massiv so belästigt, indem sie joggen oder boxen oder sowas. Bei Schwimmen finde ich, ist eigentlich auch mal eine ganz gute Sache, ist aber das Problem, dass man meistens da merkt, dass man seinen Nacken relativ anspannt und da hinten im Nacken sind noch 2 Punkte, wo der Hirnnerv, der Migräne leitet, der Nervus trigeminus, rauskommt. Und deshalb ist Schwimmen für viele Leute auch ein bisschen triggernd dann oft wieder.
Aber das ist ja dann auch das Paradebeispiel dafür, dass man es eben nicht sagen kann, Sport ist gut oder was.
Und das ist auch das Paradebeispiel dafür, dass Migräne eine total spannende Erkrankung ist, auch für einen Arzt, weil ja jeder Mensch anders ist.
Es ist aber auch, ich stelle es mir auch unheimlich schwierig vor. Ich meine, das macht wahrscheinlich dann ihre Arbeit spannend.
Das macht sie total bunt.
Genau. Genau,
und ja. Was auch noch toll ist an Migränepatienten, ich finde ja, es ist ein Privileg, Menschen mit Migräne zu behandeln. Die sind immer alle total genau, die haben immer alle ihre Vorbefunde dabei, die sind alle gut in der Schilderung. Also es ist einfach es ist leicht für einen Arzt mit Menschen mit Migräne zu arbeiten.
Hat sich denn die Arbeit von Ihnen in den letzten Jahren irgendwie verändert? Ja, merken Sie, dass die Menschen sich geändert haben, total. Die Lebensumstände?
Ja, die Arbeit hat sich massiv geändert für uns alle ja durch die Pandemie. Und da muss man ja sagen, da saßen wir alle plötzlich in einem Boot. Und wenn mir jemand gegenüber gesessen hat, gesagt habe, ich habe Angst, entweder zu erkranken, meinen Arbeitsplatz zu verlieren, dass meine Familie krank wird, dann war es ja so, dass die Ängste hatte ich ja auch und die hatten wir ja alle. Und das hat schon in den Köpfen von Menschen wirklich viel geändert. Dann auch die zum Teil ja als Grundsatzdiskussion geführte Sache, ob man sich impfen lässt, ja oder nein, das war wirklich lästig. Und was wir jetzt sehen, ist in den Praxen so, dass andere Kollegen sehen das auch, es wird auch thematisiert, wir bei manchen Menschen einfach den netten Umgang vermissen. Und dass gerade so Praxispersonal, MFAs, wirklich irgendwie angegangen werden, ohne dass sie dafür irgendwas können. Und das macht Arbeit manchmal etwas schwierig, muss man ganz klar sagen.
Aber hat dann der Pandemiealltag den Migränepatienten oder Patientinnen das nicht vielleicht sogar erleichtert, weil es so viel runtergefahren wurde? Also, haben Sie das in Ihrer Arbeit erlebt?
Da gab es auch vor allen Dingen bei Kindern und Jugendlichen echt positive Beispiele, weil die nämlich, wenn die morgens wach werden mit Migräne, und nicht in die Schule müssen, sondern im Rahmen von Homeschooling sich das alles ein bisschen besser einteilen könnten. Für die war das ideal. Und auch für Menschen, die so immer denken, sie müssen auf 27 Hochzeiten sich bewegen, sozusagen, war das auch toll, weil plötzlich alles runtergefahren wurde. Mhm. Es gibt Daten dazu, ob die Pandemie einen positiven oder negativen Einfluss auf Migräne hat. Und es ist immer so im Fach Neurologie, es geht so und so aus. Also für manche ja, für manche nein.
Jetzt haben Sie das gerade gesagt, dass was runtergefahren wurde im Leben und dass das dann gut tut. Ich kenne aber auch, wenn quasi super das Stresslevel super hoch war und dann auf einmal alles abfällt, dass dann der Punkt kommt, wo der Körper sagt, okay, jetzt kommt die Migräne.
Jetzt kommt die Attacke. Das ist ja vor allen Dingen so samstags, ne? Wenn man eine ganz stressige Woche hat, dann wird man samstags mit rasenden Kopfschmerzen wach. Beim Stresslevel muss man, also finde ich mal ganz gut zu gucken, was ist Stress jetzt für den einzelnen Menschen? Und Menschen mit Migräne haben ja eher so ein Craving für Aktivitäten und für Stress. Die machen sowieso immer viel. Mhm. Und manchmal ist es so, dass im Rahmen der Vorbotenphase vor Migräne manche Dinge schon als so ganz, ganz wichtig empfunden werden und unheimlich schnell bearbeitet werden müssen. Und das ist aber eigentlich nicht mehr als sonst. Mhm. Und dann hat man im Prinzip seine Prodromalphase und kriegt danach Kopfschmerzen und denkt, ich hatte nur zu viel Stress. Grundsätzlich kann man sogar psychotherapeutisch mit manchen Patienten so arbeiten, dass man sagt, suchen Sie sich doch noch ein Hobby und machen Sie auch noch ein bisschen mehr.
Ja, ich kenne auch diesen Fall von einer aus meinem Bekanntenkreis, die sich selber ausgemalt hat, was alles mögliche Triggerpunkte in ihrem Leben sind und so nur durch den Tag geht. Okay, das kann ich nicht machen, das kann ich machen, das kann ich nicht machen. Und das erhöht den Stress natürlich auch nochmal extrem.
Weil also diese ganz selbsterfüllende. Und manches muss man ja einfach machen. Und was ich da immer machen würde, wäre sagen, leben Sie wild und gefährlich. Und der beste Tag, so einen Gin Tonic zu trinken, wenn Sie das machen wollen, ist der Tag nach einer Attacke, weil der ist Ihr System total runtergeregelt.
Auch ein interessanter Ansatz.
Habe ich auch noch nie gehört, aber macht Sinn. Therapie.
Ja. Jetzt haben Sie gesagt, die Patienten haben sich geändert durch die Pandemie oder generell durch die letzten Jahre. Wie hat sich denn vielleicht auch die Therapieform und Ihre Arbeit geändert über die letzten Jahre?
Also wir haben uns natürlich auch als Ärzte en gros verändert, weil wir haben natürlich mehr Probleme jetzt, indem wir viel weniger Praxispersonal haben, indem wir einfach so auch verschiedene Auflagen von der Kassenärztlichen Vereinigung haben, denen wir so gegenüberstehen. Das macht den Alltag manchmal ein bisschen schwierig. Was für uns im Migränebereich super geworden ist, ist, dass wir seit circa 5 Jahren Medikamente zur Verfügung haben. Ich glaube, das hat die eine Hörerin gerade auch schon geschildert. Die hat von diesen Spritzen gesprochen.
Genau, ja.
Und es gibt Substanzen, wenn wir nochmal zurückgehen auf Pathophysiologie von Migräne, wie entsteht das? Schmerzbotenstoffe, und der heißt CGRP, spielt eine Riesenrolle bei Migräne. Und es gibt diese neuen Substanzen, die Spritzen, die entweder den Rezeptor, also den Teil im Körper blocken, wo Schmerzbotenstoffe ansetzen, oder den Schmerzbotenstoff selber abfangen. Und wir haben die eine Spritze, die richtet sich gegen den Rezeptor und drei verschiedene Substanzen, die den Schmerzbotenstoff abfangen. Grundsätzlich kann man sich die selber spritzen und eine kann man auch noch alle drei Monate infundieren. Das ist relativ neu und das wirkt, wenn es funktioniert, sensationell. Das bedeutet, wir haben das erste Mal eine spezifische Migränetherapie. Und die Hörerin hat im gleichen Atemzug auch gesagt, sie hat Botox gehabt. Botox ist zugelassen seit 2011 zur Behandlung einer chronischen Migräne. Und wenn Botox funktioniert, ist das toll. Es hat keine Nebenwirkungen, die Attackenfrequenz geht runter, die Intensität wird besser, diese so leichten Kopfschmerzen verschwinden. Aber man braucht eben Ärzte, die das injizieren. Und das wird alles ein bisschen eng manchmal in den Sprechstunden. Weil wenn es funktioniert, kommen ja die Leute immer wieder und dann sind die glücklich, wir glücklich, aber man hat eigentlich immer mehr zu tun.
Und jetzt mit Hinblick auf die Versorgung, auch auf die medizinische Versorgung, ich meine, Sie haben gesagt, Termine muss man einfach drauf warten, das ist so, aber Botox und Spritzen und alles, es gibt ja viele mögliche Formen der Therapie. Wie funktioniert das?
Also mein Leben ist zum Teil leichter geworden, weil wenn jemand gut anspricht auf Botox, dann kommt er nur alle 12 Wochen wieder und ich injiziere das und er geht wieder seiner Wege. Oder sie, und bei den Spritzen ist das eigentlich auch ein relativ guter und zufriedenstellender Kontakt so. Und wenn jemand neu kommt und das alles noch nicht hat, das dauert mindestens, würde ich mal sagen, eine halbe Stunde, um so ungefähr zu informieren, was ist denn möglich und dann auch zu gucken, was möchte denn die oder der Betroffene eigentlich wirklich. Und dann so ein Behandlungskonzept auf die Beine zu stellen, das kann manchmal ein paar Termine dauern. Also es ist manchmal so ein bisschen so ein Feintuning. Weil es gibt ja auch noch die ganz konventionellen Sachen wie Beta-Blocker, wie Antidepressiva, wie Antiepileptika, die auch gut vorbeugend wirken.
Mhm. Dazu würde ich direkt noch eine Frage anschließen, die nochmal von Nina kommt, was Sie von dieser Therapieform halten.
Mich würde interessieren, ich habe schon von vielen Leuten gehört, dass Ihnen Akupunktur ganz gut dagegen geholfen hat, habe aber bisher es noch nicht selber ausprobiert, war mir da auch immer ein bisschen unsicher. Und mich würde interessieren, ob das eine gute Option ist, ob da Erfolge erzielt werden können oder ob es vielleicht noch andere Möglichkeiten gibt, die man mal ausprobieren könnte. Vielen Dank.
Nina, Ihnen würde ich sagen, auf jeden Fall probieren Sie Akupunktur aus. Akupunktur wird in Essen an verschiedenen Stellen angeboten, in der Klinik für traditionelle chinesische Medizin und Naturheilverfahren. Die haben Versorgungsaufträge für verschiedene Krankenkassen, aber auch viele niedergelassene Kollegen bieten das an. Akupunktur ist leider für die Diagnose Migräne nicht zugelassen zulasten der gesetzlichen Krankenkasse, ist also eine Eigenzahlerleistung. Ich würde das aber aufbringen, wenn ich das gern probieren würde, weil die Studien haben immer keinen Effekt gezeigt für Akupunktur, aber die sind nur klein, alt, also ich würde es machen.
Aber die anderen Dinge, Botox, Spritzen und so, das wird alles von der Krankenkasse übernommen?
Ja, alles das wird von der Krankenkasse übernommen und ich muss auch sagen, also alles das wird von der Krankenkasse übernommen und ich würde mal sagen, so zum Glück, weil es sind hocheffektive Therapien. Und wenn man überlegt, was steht denn dagegen, das Nicht-Funktionieren von Markus Frau für 7 Tage im Monat, das ist ein krasser Ausfall, sowohl an Familienzeit, an Lebenszeit, das muss man hochrechnen, wenn Markus Frau 60 ist, an Arbeitszeitverlust, wenn Sie hier 7 Tage im Monat nicht auftauchen würden, wäre das blöd für Radio Essen sozusagen. Das wiegt das in jederzeit auf.
Aber warum dauern Attacken so lange?
Wenn man das wüsste, ne, dann, das wäre so der Schlüssel zu der Erkrankung. Als ich angefangen habe zu arbeiten, hatte man so immer das Vorurteil, Migräne, das sind so hysterische Frauen, die sich so ein bisschen vom Leben zurückziehen. Durch die Entwicklung der Triptane konnte man sagen, es gibt ein spezifisches Medikament, was das unterbricht. Durch die Entwicklung dieser CGP-Antikörper oder Botox kann man sagen, ich kann sogar spezifisch behandeln bei Migräne. Aber was immer noch unklar ist, warum zum Beispiel bei Ihnen das Kerngebiet des Nervus trigeminus sich erregt, die Erregung weitergeht auf Blutgefäße, auf die Haut vom Gehirn. Schmerzbotenstoffe werden da ausgeschüttet. Und warum das bei Ihnen 3 oder 4 Tage dauert, bei mir vielleicht nur noch einen Tag und bei dem draußen auf der Straße gleich 17 Tage im Monat. Und warum Einzelattacken so lange dauern, weiß man auch nicht.
Was ist denn noch unklar bis jetzt in der Migräneforschung?
Warum eine Attacke wieder aufhört? Warum jede Attacke ist selbstlimitierend, es sei denn, man hat einen Medikamentenübergebrauch. Das bedeutet, ich nehme Triptane an mehr als 10 Tagen im Monat oder ich nehme Schmerzmittel an mehr als 15 Tagen pro Monat. Dann ist eigentlich klar, ich schiebe durch die Medikamente den Kopfschmerz vor mir her. Das kann man super behandeln, indem man das unterbricht, Prophylaxe, also Vorbeugung macht und dann kann man das stoppen. Was auch unklar ist, warum verschiedene Lebensphasen auch verschieden häufige Migräne ja in Folge haben. Vor der Pubertät ist es gleich, wenn Hormone bei Frauen gerade zuschlagen, verschiebt sich das zu Ungunsten von Mädchen. Das ist alles noch total unklar.
Wir haben noch eine Frage von, beziehungsweise es ist eher ein Tipp von Anne. Den fand ich auch ganz spannend, weil diesen Ansatz habe ich ja selber noch nie drüber nachgedacht.
Hallo, hier ist Anne, 30 aus Rüttenscheid. Ich leide seit meinem 15. Lebensjahr circa an Migräne. Attacken kündigen sich in der Regel durch Auren, Kopfschmerzen, Übelkeit, einmal die komplette Palette an Symptomatik an. Man muss auch sagen, dass nach einer Attacke die Abklingzeit auch noch einige Stunden bis Tage dauern kann. Durch die Medikamente, die Triptane dann im Akutfall, bin ich trotzdem recht arbeitsfähig. Ich bin Sozialpädagogin und dann meist trotzdem im Einsatz. Es ist aber wichtig zu sagen, dass Migräne nicht nur Kopfschmerzen sind, sondern dass es sich um eine Ganzkörpererkrankung handelt. Und ich mich freue, wenn das Thema mehr Aufmerksamkeit bekommt. Über eine GdB-Beantragung kann man sich auch mal informieren. Dies nur als kleiner Rat an alle Betroffenen. Alles Gute für alle Betroffenen.
Ja, GdB-Beantragung,
Anne,
ne?
Ja, da scheuen sich ganz viele Menschen mit Migräne vor, wenn man das so in der Sprechstunde anspricht, weil die mal sagen, oh, ich bin noch nicht behindert.
Ja, das muss man vielleicht kurz sagen, ja. Wer die Abkürzung nicht kennt, quasi einen Behindertenausweis beantragen.
Der Behinderung. Das spiegelt das wieder, wo, also das Maß wieder, in dem ein Erkrankter benachteiligt ist im Vergleich zu Gesunden. Und das ist für Migräne so Pi mal Daumen, wenn man die Hälfte aller Tage eines Monats Migräne hat, 50%. Und das bedeutet, dass man ein bisschen mehr Urlaub hat, dass man aber auch, gerade so für ältere Menschen ist das relevant, etwas eher in Rente gehen kann. Also es ist gar nicht so verkehrt, das zu tun. Und da würde ich gerne ein bisschen Werbung machen für die Migräne-Liga Deutschland. Die beraten dann nämlich, die finden sie im Internet. Es gibt auch örtliche Gruppen, es gibt auch online Infos und da kann man sich ganz gut Rat und Hilfe holen, weil sie können nämlich schon viel Vorarbeit machen, bevor sie zum Arzt gehen, indem sie nämlich schon mal den Antrag selber ausfüllen. Das ist nur so ein kleiner Tipp am Rande. Anna, das war ein super Tipp.
Ja, ne, das ist aber so logisch, weil natürlich es schneidet im Leben so stark ein.
Aber stellen Sie sich mal vor, Sie säßen bei mir in der Sprechstunde und ich würde sagen, haben Sie schon mal überlegt, einen GdB-Antrag zu stellen? Sie würden doch denken, ich bin crazy.
Ja, klar, man denkt, Behinderung ist etwas anderes in dem Sinne, aber es behindert ja total im Alltag.
Genau, und Anna hat ja noch was Tolles gesagt, die hat gesagt, viel mehr als nur Kopfschmerzen, es ist ja dieser gesamte Erkrankungskomplex und dass man vielleicht am Tag danach noch so ein bisschen Anführungsstrichen durch die Hecke ist, aber man hat zum Beispiel auch Harnflut, man muss ständig zur Toilette gehen, das kann den Alltag total torpedieren, wenn man das ganze Wasser, was man in der Attacke aufgenommen hat, wieder ausschwemmt.
Und das ist dann, glaube ich, der richtige Moment, um nochmal darauf hinzuweisen, dass es eben nicht nur eine physische Erkrankung ist, sondern eben auch total sich auf die Psyche auswirken kann, weil wir haben es ganz am Anfang gesagt, Migräne und Kopfschmerzen, das sind unsichtbare Krankheiten in dem Sinne, dass man die Attacke natürlich zu Hause auslebt und alles andere nur spürt und nicht sichtbar ist. Und ich kenne das aus meinem eigenen Leben, aus meiner eigenen Erfahrung, wenn ich spüre, ich kriege eine Migräneattacke, ich habe auch mit Aura, ich kann dann halt meine Arbeit von jetzt auf gleich nicht mehr weitermachen. Ja, und dann muss ich das meinen Kolleginnen und Kollegen sagen. Und die haben aber gerade auch keinen Bock zu arbeiten und denken sich, ah ja, gute Ausrede. Das ist dann immer meine Angst.
Ja, aber das ist ja der Punkt. Sie haben ja das Wort gesagt, Angst. Es ist ja Angst vor Kontrollverlust. Und ich würde mich ja eher wundern, wenn das nicht sich niederschlagen würde in der eigenen Seele oder in der eigenen Psyche. Das wäre eher komisch, wenn man durchs Leben gehen würde und sagen würde, pff, das hat mit mir jetzt nicht viel zu tun, das stört mich nicht. Und man muss halt lernen, mit diesen Ängsten umzugehen, weil Ängste gehören zum Leben. Und es ist so, wenn ich vor was Angst habe, kann ich ja durch die Angst nicht kontrollieren, ob es kommt oder nicht. Also ich könnte jetzt Angst haben, ich habe gleich einen Parkzettel gekriegt. Vielleicht habe ich einen, vielleicht habe ich einen nicht, aber ich kann ja vorbeugen und ich kann ja ein Ticket gezogen haben. Genau das ist das auch bei Migräne. Ich muss aufhören, Angst zu haben vor Kontrollverlust, aber ich muss alles dafür tun, medikamentös, aber auch nicht medikamentös, dass es nicht so viel Raum nimmt.
Um bereit zu sein dann in den Momenten, wo es dann vielleicht auch zuschlägt. Ne? Und ich glaube tatsächlich auch, dass Podcasts wie diese oder generell kommunizieren super wichtig sind, weil ja, solange viele Leute im Umfeld immer nur noch denken, ach ja, Kopfschmerzen, mein Gott, stelle ich nicht so an, ist
oder
das nach wie vor ein großes Problem.
Wie oft haben Sie denn gehört, du machst auch zu viel?
Ja.
Oder? Oder wie oft haben Sie gehört, wenn du mal das und das nicht gemacht hast oder du machst immer so oder du bist immer so? Das stimmt ja gar nicht. Sie haben einfach eine Erkrankung.
Ja, ich habe auch schon oft gehört, mein Gott, wieso denn jetzt?
Ja.
Genau. Im Urlaub, gerade
aber
schön.
Aber das fragt man sich ja auch selber, warum
Klar,
denn jetzt?
Klar, natürlich.
Und man, Und dafür finde ich einen Podcast auch so super, weil das auch für Angehörige manchmal ganz hilfreich ist, weil sie sich das Krankheitsbild besser vorstellen können. Und ich fand die Idee, Menschen mit Migräne zu fragen, finde ich super. Weil besser kann ich es gar nicht schildern, als was Nina und Co. das so sagen konnten
hier. Ja, vor allem, weil das so eben zeigt, wie facettenreich das ist, ne? Und wir kommen auch schon zum Ende. Das war auf jeden Fall sehr aufschlussreich, sowohl, glaube ich, für Betroffene als auch für Angehörige. Vielleicht können wir zum Ende hin nochmal dann jetzt endgültig mit Vorurteilen aufräumen. Was sind so Sachen, die Sie am liebsten allen Menschen in der Welt so einmal rütteln wollen und sagen, das ist nicht nur einfach Kopfschmerzen und jetzt stell dich nicht so an?
Na, ich würde ja immer sagen, es ist das Migränegehirn hat ganz, ganz viele Vorteile, nur manchmal dreht sich's als Nachteil. Und ganz früher war die Theorie, Menschen mit Migräne haben Porsche im Kopf und die Attacken sind eher so der Boxenstopp. Das, finde ich, kann man heute ja nicht mehr bringen, weil wer von ihrer Generation interessiert sich noch für einen Porsche? Also müsste man bessere Sachen finden. Aber ich glaube, man sollte den Kopf nicht in den Sand stecken, wenn man Migräne hat, sondern das Beste draus machen.
Vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich sage danke fürs Zuhören und ich sage wie immer am Ende unseres Podcasts, ihr könnt uns gerne abonnieren, ihr könnt uns Feedback geben, ihr könnt uns bewerten. Essen im Ohr auf Spotify, Apple Podcast oder überall da, wo es Podcasts gibt. Uns gibt es alle 2 Wochen und generell könnt ihr auch unsere anderen Radioessen Podcasts hören. Redebedarf oder den täglichen Nachrichtenpodcast Der Tag in 5 Minuten. Ich habe Ihnen gerade schon das letzte Wort fast überlassen. Trotzdem ist es Tradition, das letzte Wort an den Gast zu übergeben. Deswegen, falls Sie noch etwas auf der Seele haben, ist jetzt die Möglichkeit. Ich sage Tschüss und Danke.
Ich fand es toll, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank.
Essen im Ohr. Der Podcast-Talk von Radio Essen.